Vielen Dank. Ja, wie geht es euch? So, meiner Stimme geht es nicht so gut. Entschuldigt schon dafür, genau, jetzt ist gerade wirklich nicht gut. Ich frage euch nochmals, könnt ihr euch überlegen, wie geht es euch Ende November so? Ich werde verschiedentlich darauf angesprochen von Leuten, weil ich da mal was gesagt habe, dass der November nicht so mein Lieblingsmonat ist. Da gibt es Leute, die kommen auf mich zu und sagen, Dani, so, bald hast du es geschafft. Ja, bald haben wir es geschafft, aber es war ein guter November. Für mich in diesem Jahr so geprägt von diesem Seminar Leben in Freiheit. Das ist zu Ende gegangen am Freitagabend hier in Stammheim. Und es war eine sehr erfüllende Zeit, wirklich ein Seminar, eine Zeit, die habe ich sehr, sehr gut erlebt. Das war ein Geschenk, auch Gott zu erleben, wie er wirkt und seine Stimme zu hören. Und heute geht es um ein Geschenk. Und das passt gut, es ist ja bald Adventszeit, also in der kommenden Woche, erster Dezember, genau, mit dem 1. Dezember beginnt so diese Adventszeit. Und da zählen wir die Tage bis Weihnachten, vielleicht mittels so einem Adventskalender mit Schokolade oder auch kleinen Geschenken. Und wenn du da so die Tage zählst bis Weihnachten, dann bist du auch angezählt, weil du weißt dann, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, um alle meine Geschenke zu besorgen für Weihnachten. Habt ihr die schon alle? Nicht? Okay. Es ist noch Zeit, immerhin. Heute in 4 Wochen ist Weihnachten oder Heiliger Abend, genau. Aber nicht nur darum ist vielleicht Geschenk, löst nicht nur Gutes aus bei uns, sondern manchmal, da tun wir uns ja auch schwer, ein Geschenk anzunehmen. Das fällt uns nicht immer so leicht. Und um das geht es ja bei einem Geschenk, dass ich es annehme, weil sonst bringt mir das ja gar nichts. Und noch schwieriger fällt es uns vielleicht, wenn wir von diesem Geschenk der Umkehr sprechen oder vielleicht sogar von dem Geschenk der Buße, das ist das eigentliche Wort dahinter. Da fällt es uns nicht so einfach, das anzunehmen. Bei Buße, da denke ich auch automatisch an eine Geschwindigkeitsüberschreitung oder sonst irgendeine Buße, die wir zu zahlen haben. Und dann denke ich so, ja, eine Buße ist doch kein Geschenk. Oder findet ihr das ein Geschenk? Ja, man muss es halt annehmen, oder dann? Aber das tun wir nicht gerne. Eine Buße zahlen ist kein Geschenk. Und von diesem Buße bezahlen, da kommt auch so eine Verwirrung, wenn es um dieses Thema geht, Umkehr oder Buße tun. Ja, da denken wir dann, ich muss eine Buße bezahlen oder ich muss eine Wiedergutmachung leisten bei Gott für irgendetwas, das ich falsch gemacht habe. Das tönt mehr so nach Ablasshandel, ja. Und das ist es irgendwie auch. Aber das ist es nicht bei Gott. Evangelium und Gnade ist was anderes. Umkehr ist ein Geschenk. Umkehr ist ein Geschenk, das zum Leben führt. Jesus ist ja gekommen, um uns in die Freiheit zu führen. Und da hat er am Anfang, gleich so gesagt, um was es ihm geht. Und da sagt er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wisst ihr, Gott hat so viel Gutes bereit für uns. Er hat so viele gute Geschenke für uns, aber diese Möglichkeit, zu ihm umzukehren, hinein in sein Reich, so in seine Familie hineinzufinden, das ist irgendwie das größte Geschenk, das es gibt. Umzukehren von einem falschen Weg, Hans hat das schon angetönt, das kann ganz schön mühsam sein, es kann anstrengend sein, es kann hart sein, vielleicht sogar schmerzhaft, aber echte Umkehr, die Gott uns schenkt, die führt immer zum Leben. Die führt immer zum Leben. Die ist belebend und freisetzend. In der Kirchengeschichte, so ganz am Anfang, den ersten Gemeinden, da gab es diese Diskussion darum, können denn nun Heiden, also Menschen wie die meisten von uns, die keinen jüdischen Hintergrund haben, können die zum Reich Gottes dazukommen? Das war eine große Frage damals. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber spannend ist, die kommen dann zum Schluss, Gott sei Dank, ja, das können die. Deshalb können wir auch heute sagen, wir dürfen zum Reich Gottes dazukommen. Und das Spannende ist, wenn wir da lesen, da heißt es, als sie das hörten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sie sagten, Gott hat also auch den Heiden die Buße geschenkt, aber nicht irgendeine Buße oder Umkehr, sondern eine Umkehr zum Leben. Also Umkehr, da geht es immer um das Leben. Wenn du dich irgendwie nach Leben sehnst, oder wenn wir an dieses Leben denken, das Jesus uns geben will, wenn er sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben, dann müssten wir denken, wow, Buße ist ein Geschenk. Umzukehren ist ein Geschenk, weil es führt immer zum Leben. Es ist ein Geschenk von Gott, das zum Leben führt. Das solltest du schon mal wirklich mitnehmen und dich vielleicht daran erinnern, wenn du Geschenke auspackst in der kommenden Zeit, diese Möglichkeit, zu Gott umzukehren, im Großen, grundsätzlich, aber auch immer wieder, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das dir Leben bringen wird. Kurz ein paar Gedanken dazu, was meint denn Buße, vielleicht noch ein wenig weiterführend. Ja, Umkehr, das meint nicht, irgendwie religiös zu sein oder sich jetzt ein wenig zusammenzureißen und sich Mühe zu geben, ein gutes Leben zu führen, sondern Umkehr bedeutet, ich wende mich von etwas ab. Ich wende mich von etwas Bösem ab, von irgendetwas, das ist destruktiv, das ist zerstörerisch, das bringt kein Leben in mein Leben. Von dem wende ich mich ab und ich wende mich etwas Gutem zu. Das ist die zentrale Bedeutung von Umkehr im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament findet man diese Bedeutung. Das heißt dann kehrt machen, sich umdrehen, zurückkehren oder sich zuwenden, etwas richtigstellen, dem Leben eine neue Richtung geben oder einen neuen Weg einschlagen. Und ganz im Zentrum, da steht immer die Umkehr zu Gott. Wenn es um Umkehr geht in der Bibel, geht es immer um diese Umkehr zu Gott und damit zum Leben. Gott hat mal gesagt, im Alten Testament lesen wir das im Prophet Hesekiel, denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Also das ist, Gott sagt, hey hört, ich will nicht, dass Menschen sterben. Das ist nicht mein Plan. Das ist nicht dieses Original Design. Vielleicht erinnert ihr euch vor 2 Wochen oder auch letzte Woche. Das ist nicht das, wofür Gott uns gedacht hat. Das ist nicht dein Design. Gott hat das nicht so gedacht. Er will nicht, dass Menschen sterben. Und deshalb sagt er so, kehrt um, damit ihr lebt. Er ruft immer zurück zu sich selbst, zurück in diese lebensspendende Gemeinschaft mit sich selbst. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört, im Neuen Testament ist das sehr wichtig, dieses Wort Metanoia, das ist dieses Wort, das steht für Buße. Immer dort, wo Buße steht, oder meistens, oder auch mit Umkehr übersetzt in der Bibel, da steht dieses griechische Wort Metanoia dahinter. Und das bedeutet, also übrigens auch bei Jesus, wenn er sagt, kehrt um, das ist dieses Wort, das dahinter steht. Und das bedeutet wörtlich Veränderung des Denkens oder eine Sinnesänderung. Also man könnte auch sagen, eine Umkehrung meiner persönlichen Denkweise. Also da passiert was in meinem Denken. Umdenken. Also Buße hat nicht mit krankhafter Selbstprüfung oder so mit religiöser Selbstzerfleischung zu tun. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind mit diesem Thema Buße. Ich habe mich da spontan daran erinnert, da hat mir meine Mutter hat mir das jeweils erzählt. Meine Mutter, die kam zum Glauben so als Teenager an einer Evangelisation, war glaube ich irgendeine Zeltevangelisation, da ist sie hingegangen, ihre Mutter hat sie mitgenommen und ihre Geschwister auch. Sie war dann im Teenageralter, da haben sie sich Gott zugewendet. Und dann, das waren schwierige Verhältnisse auch in der Familie. Und die Großmutter dann, also die Mutter meiner Mutter, die hat dann irgendwie auch immer wieder mal so, ich würde jetzt sagen, ein wenig überdreht. Also es war dann nie genug mit Buße, oder? Sie hat dann immer wieder gesagt, jetzt gehen wir noch dorthin, da müssen wir nochmals Buße tun und es ist nicht gut, wir müssen noch dorthin und da müssen wir noch und so. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, für sie ist das irgendwie so schwierig, diese Zeit, diese Erfahrung, Buße, das ist für sie so, wird man so runtergedrückt, oder? Und da geht es darum, dass ich mich schlecht fühle. Ja, das ist was Schwieriges so. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, vielleicht haben die einen von euch auch diese Erfahrung gemacht. Aber Buße, umkehren, das soll uns nicht runterdrücken, sondern das richtet uns auf. Das ist der Weg in die Freiheit. Das ist ein Privileg, es ist ein Geschenk von Gott, wenn er uns zurückruft zu sich. Da gibt es Veränderung, veränderte Beziehung zu Gott, verändertes Denken und auch verändertes Verhalten. Und darum hat im Seminar, das war diese Woche, hat eine Person gesagt, lasst uns fröhlich Buße tun. Ja, lasst uns fröhlich Buße tun, weil das ist der Weg ins Leben, ja. Das ist ein Geschenk, das ist eine Freude. Gut, vielleicht habe ich hoffe, ich habe dich, nicht ich, ich hoffe, Gott überzeugt dich davon, dass Buße, Umkehr ein Geschenk ist. Einfach mal so grundsätzlich, das ist ein Geschenk. Gott will uns in die Freiheit führen. Er will da was wiederherstellen in deinem und in meinem Leben. Und dazu gehört es so auf Seite von uns Menschen, dass wir uns mal ihm zuwenden, so ganz grundsätzlich, ja. Ich erlebe eine persönliche Hinwendung zu Gott. Gott sagt Ja zu mir und er gibt mir die Möglichkeit umzukehren. Er lädt mich ein zu sich, weil er selbst diesen Preis gezahlt hat. Wenn ein Preis gezahlt wird beim Thema Buße, dann ist es der Preis, den Jesus zahlt. Ja, Jesus hat diese Buße gezahlt, wenn man so will. Er lädt mich ein, er öffnet mir die Tür zu seinem Reich, zu seiner Familie. Aber Buße oder Umkehr ist nicht nur so etwas Einmaliges. Nicht ein einzelner Gedanke oder eine einzelne Handlung, da handle ich jetzt anders oder so, sondern es ist eher so etwas wie ein Lebensstil. Ich habe den mal so gesagt. Es bedeutet, dass wir unser ganzes Denken und Verhalten mit der Wahrheit ersetzen. Das ist eine Lebensaufgabe auf unserem Weg mit Jesus. Wir bringen unser Leben, unser Denken, unser Handeln in Übereinstimmung mit Gott, so wie er es sich gedacht hat. Ich meine, ihr habt letzte Woche bei Markus eine Bibelstelle gelesen aus dem 2. Korintherbrief. Kann das sein? Da ging es um diese Denkgebäude, um diese Gedankenfestungen und die bringen wir zu Jesus unter den Gehorsam von Jesus. Stimmt das? Hat er das gesagt? Wart ihr hier? 2. Korinther 10, genau, das war es. Das ist ganz spannend. Das ist diese Aufgabe lebenslang, wir bringen alles das, auch diese Gedankenfestungen, wir sprechen auch von Festungen in diesem Seminar Leben in Freiheit, das bringen wir, alles, was uns irgendwie gefangen nehmen will, wir bringen es unter den Gehorsam von Jesus. Und das ist ein Kampf. Das wird in der Bibel, auch gerade im 2. Korinther 10, das wird als Kampf beschrieben, auch als ein geistlicher Kampf. Und weil das ein geistlicher Kampf ist, sprechen wir im Seminar Leben in Freiheit auch von diesem Gebet der Umkehr. Gebet spielt eine wichtige Rolle, gerade weil es ein geistlicher Kampf ist. Und ich will uns dazu ein paar Dinge sagen. Dieses Gebet der Umkehr, das beinhaltet wie so 4 Schritte. Und die will ich kurz mit euch so wie durchgehen. Das ist so etwas, das wir konkret mitnehmen können. Ihr werdet es dann am Schluss sehen. Und diese 4 Schritte, es eignet sich, diese anhand einer Geschichte aus der Bibel aufzuzeigen. Und ich habe da eine ganz bekannte Geschichte genommen. Da können wir gut anknüpfen, diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Die muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Die meisten von euch haben die so einigermaßen im Kopf. Gehe ich jetzt mal so davon aus. Also das Erste auf diesen 4 Schritten der Umkehr, das ist das Bekennen. Dieser verlorene Sohn, der hat alles verloren, deshalb war er verloren. Ja, er hat alles verloren, vor allem diese Beziehung zum Vater. Er hat so sein Leben gelebt, aber er verliert auch seine Freiheit. Seine vermeintliche Freiheit hat er verloren. Und so an seinem Tiefpunkt, da kommt er so wie zur Besinnung, er hat eine Erkenntnis, also man müsste vielleicht sogar sagen, es geht um Erkennen und Bekennen, aber der kommt dann so zur Erkenntnis, ich bin vollkommen im Schilf. Und er sagt sich dann, ich will zu meinem Vater umkehren und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe gegen dich, Vater, und gegen den Himmel gesündigt. Und er macht sich dann auf zu seinem Vater und als er dort ist, da spricht er das aus. Er wiederholt das und er spricht es aus. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt. Er nennt Sünde, was sie ist, Sünde. Wann hast du das letzte Mal Sünde bekannt im Gebet mit Gott. Wann hast du das letzte Mal zu Gott gesagt, Vater, da habe ich gesündigt, ich habe es vermasselt. Wann hast du das letzte Mal etwas bekannt Gott gegenüber, das schiefgelaufen ist in deinem Leben? Dieser verlorene Sohn, der nennt Sünde Sünde. Das finde ich ganz wichtig. Ja, manchmal haben wir die Tendenz, dass wir Sünde ja verleugnen, dass wir sie beschönigen oder wir erklären sie, wir umschreiben sie und wir decken sie so wie zu. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Beispiel vor 2 Wochen, an dieses Opel Kadett Rost Problembeispiel. Habt ihr das noch in Erinnerung? Die da waren, ja, Opel Kadett, die haben gerostet, alle. Genau, und ich hatte so einen. Ja, der Rost, der steht für Sünde im Leben. Das war damals das Beispiel. Und so meine Spraydosenmentalität, die habe ich damals beschrieben. So, ich hatte keine Lust, diesen Rost da abzuschleifen oder rauszuschneiden und zu schweißen, so, das war mir zu blöd. Ich habe da einfach drüber gesprayt ab und zu und dann hat das ein wenig gut ausgesehen für 2-3 Tage so. Und manchmal ist das so mit unserer Tendenz, dass wir Sünde einfach beschönigen und wir sagen, ja, das, komm, sprayen wir ein wenig drüber. Was ist das Problem? Der Motor läuft ja noch, die Bremsen gehen auch, da kann ich schon noch ein wenig rumfahren damit, ja. Aber wir wissen, Rost rostet weiter und es wird schlimmer und es hört nicht auf. Und darum benenne und bekenne den Rost in deinem Leben. Das ist das Erste in diesem Gebet, der Umkehr. Bekenne, was schiefgelaufen ist. Der verlorene Sohn, der macht das. Er wird frei von der Schuld und von der Scham, wieder nach Hause zu kommen und er spricht das aus. Und Gott lädt uns ein, das immer wieder zu tun. 1. Johannes 1,9, das ist so ein Bibelvers, den sollten wir auswendig kennen. Das ist einfach eine unglaubliche Verheißung. Gott sagt, hey, wenn du bekennst, ich bin treu und gerecht, jederzeit, ich vergebe dir deine Sünden und ich alles vergebe ich dir. Das ist die Zusage von Gott. Bekenne, bringe zu Gott, was schiefgelaufen ist. Und das ist nicht immer einfach. Also mir fällt das nicht einfach, Dinge zu bekennen, beim Namen zu nennen, hey, das habe ich jetzt wirklich falsch gemacht oder da habe ich falsch gedacht oder das ist wirklich schief gelaufen. Und dann auch noch um Vergebung zu bitten, das ist schwierig. Aber vielleicht hilft es uns, wenn wir uns bewusst sind, da wartet schon ein Gott mit offenen Armen. Ja, Gott, der Vater, der wartet schon darauf mit offenen Armen, bevor du dein Gebet überhaupt gesprochen hast. Das ist nicht ein Gott, der hinten dran wartet so und schon die Strafe sich am Überlegen ist, sondern da ist ein Gott mit offenen Armen dahinter, der wartet schon, bevor wir das bekannt haben, der wartet darauf, dass du ihn endlich wieder in die Arme nimmst, weil er will uns jederzeit in die Arme nehmen. Bekenne und erhalte Vergebung, das ist das Erste. Und dann ist es spannend, das Zweite, das ist Widerstehen, man könnte auch sagen, distanzieren oder trennen, ganz bewusst. Ist spannend, wie sich der Sohn sieht, als er nach Hause kommt. Als was sieht er sich? Er sieht sich als Tagelöhner. Er sagt es ja. Das ist seine Sicht von sich selbst. Er sagt, ich bin ein Tagelöhner. Und ich komme jetzt als Tagelöhner zurück zu seinem Vater. Seine Identität, die ist zerstört. Aber das ist die Lüge hier. Das ist eine Lüge. Er sieht sich selbst nicht mehr als Sohn, als geliebter Sohn seines Vaters in diesem Moment. Das ist nicht mehr seine Sicht von sich selbst. Das ist eine Lüge, ein falsches Denken, das ist ein Problem. Und das ist das, was uns Satan einzureden versucht, immer wieder, gerade wenn du gesündigt hast, wenn du genau weißt, ich liege daneben, gerade dann redet er dir das ein, solche Dinge wie, ah, das kann dir Gott nicht vergeben, das war zu schlimm. Oder, ja, vielleicht kannst du schon zurück zu Gott, aber vielleicht einfach eben als Tagelöhner oder was auch immer, aber nicht als geliebter Sohn oder als geliebte Tochter. Und so weiter. Er versucht uns einzureden, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Dass wir bestenfalls Tagelöhner sind für einen gnadenlosen Gott, dem wir nie genügen können. Und es ist wichtig, dass wir dem bewusst widerstehen. Deshalb ist dieser Punkt so wichtig. Und das ist auch etwas, das du im Gebet tun kannst. Vielleicht bist du dir das nicht gewohnt. Aber das kannst du aussprechen. Du kannst das aussprechen im Gebet. Ich weise das weg. Ich lasse das nicht an mich ran. Ich gebe das zurück, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich bin ein geliebter Sohn, ich bin ein geliebtes Kind von meinem himmlischen Vater. Widerstehen im Gebet. Und Worte haben Macht, das steht auch in der Bibel, Worte haben Macht. Also sprich es aus. Sprich es aus. Jetzt muss ich da ein wenig eine Kurve machen, weil hinter solchen Lügen, Lebenslügen, da stehen meistens, zum Teil mindestens, stehen so tiefe Spuren in unserem Leben. Das sind nicht so einmalige Dinge, sondern das Problem ist, wir glauben manchmal viel zu lange irgendwelchen Lügen. Bei diesem Sohn, ich weiß nicht, wie lange, das ist ja ein Gleichnis, das sind wir uns bewusst, ja, das Jesus erzählt hat. Aber da finden wir uns darin wieder. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das so passiert wäre, diese Geschichte, die hat ja lange gedauert. Der Sohn, der war ja lange unterwegs, weg von Gott. Da hat sich was eingespurt. Und was sich da so verfestigt hat in seinem Leben, das ist ein Minderwert. Ich bin ein Tagelöhner. Kein geliebter Sohn mehr von meinem Vater. Als Tagelöhner bin ich vielleicht okay. Und in diesem Seminarleben in Freiheit, ich habe es schon gesagt, da sprechen wir von so Festungen. Das sind diese Dinge, die ihr hier vorne lest. Gibt natürlich noch mehr. Das sind so Festungen, so Lügengebilde, die sich festsetzen können in unserem Leben. Und die zeigen sich dann manchmal vielleicht durch Zorn oder auch durch Furcht oder durch Unglaube. Ich glaube nicht mehr daran, dass Gott mir da wirklich noch Veränderung schenken wird in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass das noch wird in meinem Leben. Ich habe zu wenig Glauben für das. Und so weiter. Oder Passivität. Ja, ich akzeptiere es halt. Es ist halt jetzt so. Muss ich nicht dagegen ankämpfen. Habe keine Hoffnung mehr, dass das noch besser wird oder so. Und so weiter. Das sind solche Gedankenfestungen. Weiß nicht, vielleicht erkennst du dich in einem von dem wieder. Und dahinter, das steckt gar nicht nur immer unsere eigene Sünde. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Es geht nicht nur um unsere eigene Sünde bei diesen Dingen. Ja, Rost in unserem Leben ist nicht nur selbst verschuldet. Es gibt so äußere Einflüsse, können wir kurz aufzählen. Was begünstigt alles Rost beim Auto? Habt ihr eine Idee? Salz, genau. Ach, dieses Salz. Ja, da kann ich ja nichts dafür, dass die immer dieses Salz auf die Straße streuen, oder? Was sonst noch? Wasser, genau. Vielleicht könnte man auch sagen, das Klima, die Luftfeuchtigkeit, gibt es auch bessere oder schlechtere Bedingungen? Was, und das ist noch wichtig, was beeinflusst auch noch den Rost? Potenziell mindestens. Minderwertiges Material, genau. Aber gehen wir ein wenig weg, mal vom eigenen Fahrzeug. Was beeinflusst auch noch Rost oder kann? Müssen wir ein wenig weiterdenken, ja. Ja, das wäre auch das Klima, genau. Nein, ich meine was anderes. Ich meine die anderen Verkehrsteilnehmer. Wenn mir da einer reinfährt, dann gibt es eine Beule. Und wenn ich nichts mache, dann rostet es. Also es gibt Dinge in unserem Leben, das ist nicht selbst verschuldet. Da werden uns Dinge angetan. Oder andere Menschen bleiben uns was schuldig an Liebe, an Aufmerksamkeit oder was auch immer. Das ist nicht unsere Sünde. Also wenn ich von Umkehr rede, es geht auch hier nicht nur um unsere Sünde, sondern um solche Dinge. Das Problem ist ja, wenn mir da jemand reinfährt, ich reagiere dann auch nicht immer so schön. Und das wäre dann wieder Sünde, oder? Ja, das wäre dann wieder mein Anteil. Also wenn mir jemand Ungerechtigkeit antut und ich dann mit Rache antworte, dann kann ich zwar am Anfang kann ich nichts dafür, aber meine Reaktion ist dann wieder zerstörerisch, die bringt kein Leben. Ich räche mich, ich lasse es weiter rosten. Könnte man das Bild jetzt weiterführen. Ich gehe nicht in die Seelsorge mit der Beule und bearbeite das und so, sondern ich lasse es einfach, wie es ist. Und irgendwann bin ich unversöhnlich, ich bin nicht bereit zu vergeben und so weiter. Und dann bin ich wieder bei mir selber. Und so, das kommt zusammen und so entstehen solche Festungen in unserem Leben. Und irgendwann werde ich dann immer verrückt in bestimmten Situationen. Und ich weiß gar nicht so recht, warum, aber am Anfang ist es Ärger, aber irgendwann, da hält mich der Polizist an und sagt, ich darf nicht mit dieser Beule rumfahren und dann raste ich aus. Was kann jetzt ja nichts dafür, oder, für diese Beule? Versteht ihr das Bild, oder? Und deshalb ist es wichtig, diesen Dingen zu widerstehen. Und darum ist der nächste Punkt so wichtig. Es reicht nämlich nicht, Dingen zu widerstehen, sondern du musst sie ersetzen. Du musst die Lüge mit der Wahrheit ersetzen. Das ist auch Umkehr. Du musst die Lüge mit der Wahrheit ersetzen. Ich kann das Blech nicht einfach rausschneiden und dann so weiterfahren. Ich muss was Neues, ein neues Blechle muss da rein, sagt man dann so schön. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn ist das so schön symbolisiert, das gefällt mir so gut. Der Vater, der holt den Siegelring und steckt ihn an den Finger des Sohnes. Das ist der Siegelring der Familie. Das ist das Ersetzen dieses Minderwertes. Er steckt ihm den Siegelring an und das heißt, du gehörst zur Familie, du bist der geliebte Sohn, du bist kein Tagelöhner. Du hast den Ring der Familie an. Es wird ersetzt. Vielleicht ist das uns nicht so nahe, aber in der Bibel lesen wir von der Realität auch bei Jesus, das von bösen Geistern, von Dämonen. Und es gibt dieses Beispiel, da Jesus, der weist ja diese bösen Geister im Leben eines Menschen fort, immer wieder mal. Und da irgendwo sagt er mal dann, das muss jetzt ersetzt werden, weil wenn da entsteht eine Lücke, wenn was Schlechtes weggeht, dann musst du das auffüllen mit was Gutem. Und da, das ist mir so wichtig, dieser Punkt, dass wir das ersetzen. Du musst deine Minderwertigkeitsidentität ersetzen mit der Wahrheit von Gott, von seinem Wort. Und in der, war das diese Woche, Nicole? War das am Montag? Das bin ich. Am Montag, diese Woche im Seminar, hat Nicole ein persönliches Zeugnis erzählt. Und das ist mir so geblieben, wie sie dann, du hast am Schluss gesagt, wie du das für dich eingeübt hast. Das war auch ein langer Weg in die Freiheit, aber du hast dann so diese Lügen, die du geglaubt hast, hast du aufgeschrieben auf Zettel, du hast das dann so aufgezeigt und dann darunter hast du die Wahrheit geschrieben, hast die überall hingeklebt und das hast du auch wirklich so gemacht, gell? So habe ich das verstanden. Einfach so als Erinnerung, das ist so etwas ganz Praktisches, das ist mir geblieben. Die Lüge ist so und die Wahrheit ist aber von Gott so. Und manchmal brauchen wir kreative Wege und das ist so einer davon, wie man das machen kann, das irgendwie platzieren, dass ich immer wieder daran laufe und merke, nein, immer wenn sich da was einschleicht oder in meinem Herz die Wahrheit von Gott entgegenhalten. Jesus hat das auch gemacht, in der Wüste mit dem Teufel dort, er hat ihm entgegnet, er hat widerstanden und hat es ersetzt mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes, aus der Schrift. Ganz wichtiger Punkt. Und das ist der dritte Schritt in diesem Gebet der Umkehr. Und ersetzen, vielleicht so über das Gebet oder über diese Gedanken hinaus, bedeutet natürlich auch, dass ich falsches Tun, falsche Entscheidungen ersetze. Das ist, glaube ich, schon auch klar. Ja? Ich muss auch anders handeln dann. Also schlechtes Handeln mit gutem ersetzen. Also Umkehr ist sehr praktisch. Ja, es kommen mal die Menschen zu Johannes dem Täufer, der tauft sie, die kehren um und dann stehen die dort und fragen Johannes, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, schaut, das muss ich nachlesen, er sagt dann, wer genug hat, wer zu viel hat, gibt dem, der wenig hat. Und dann wird sehr spezifisch, er sagt dann den Zöllnern sagt er, nehmt nicht mehr als festgesetzt ist. Und den Soldaten sagt er, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch zufrieden mit eurem Sold. Also das kann für dich und für mich was anderes heißen, aber es wird klar, Umkehr bedeutet dann auch, anders zu handeln. Wie Zachäus, kennen wir auch aus der Bibel. Der hat Menschen betrogen, warum auch immer, war es minderwert oder so. Und am Schluss hat er das wieder in Ordnung gebracht. So, letzter Punkt, auch noch ganz wichtig, gehört vielleicht auch zu diesem Ersetzen, empfangen. So, merkt ihr das? Bekennen, widerstehen, ersetzen, empfangen. Wir dürfen Gott im Gebet darum bitten, und da kann ich dich nur ermutigen, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht schon da ist in deinem Leben, sondern das bedeutet, dass der Heilige Geist neu Raum einnehmen kann. Gerade auch dort, wo sich was eingenistet hat. Darum dieses Ersetzen auch. Bitte den Heiligen Geist darum, dass er immer wieder dich erfüllt. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um so einen Lebensstil der Umkehr überhaupt leben zu können. Das geht nicht ohne. Das ist eine Illusion. Du kannst nicht ohne den Heiligen Geist ein Leben in Freiheit führen, wie es Gott für dich gedacht hat. Weil er ist es ja, der uns unsere Sünden erkennen lässt. Gerade wenn wir ihn darum bitten. Er ist es, der Gottes Wahrheit uns in Erinnerung ruft, hat Jesus gesagt, der Geist der Wahrheit, er wird euch an alles erinnern. Er ist es, der uns die Kraft gibt, zu widerstehen und neue Wege zu gehen. Er ist es, der uns Gottes Gnade und seine Liebe empfangen lässt. Das ist der Heilige Geist. Deshalb bitte Gott auch darum, wenn du umkehrst, dass er dich mit seinem Heiligen Geist neu erfüllt. Das ist so etwas ganz Praktisches und ich habe euch das kopiert. Das ist eben aus diesem Seminar Leben in Freiheit. Und das dürft ihr gerne mitnehmen. Ich lege die hinten hin bei den Opferstöcken. Das hat dann nichts miteinander zu tun, mit dem Opferstock hat nichts mit Buße zu tun. Ja, einfach, dass wir das auch gesagt haben. Das ist einfach, es ist einfach eine Ablage. Ja. Also, und es hat genug. Und am besten ist es, wenn jeder eins nimmt, dann muss sich auch niemand überlegen, wenn ich jetzt eins nehme, dann denkt noch jemand, ich habe da was in die Ordnung zu bringen oder so. Deshalb nehmt einfach alle eins. So als Erinnerung an dieses Geschenk der Umkehr, da sind diese Schritte drauf, ein paar Bibelstellen, nimm das nochmals in Ruhe für dich und besprich es mit Jesus, was er dir vielleicht sagen will. Es ist ein Weg in die Freiheit, ins Leben. Es ist eine Einladung, dieses Geschenk auszupacken. Und vielleicht ist es nicht nur ein einmaliges Geschenk für Weihnachten, sondern eher so ein Adventskalender, den du immer wieder mal was auspacken kannst. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, Band. Zum Schluss, unsere Beziehung zu Gott, das Fundament ist Gnade. Das muss uns bewusst sein. Umkehr bedeutet nicht, sich etwas zu verdienen bei Gott. Und das, was ich jetzt gesagt habe, da geht es nicht um Leistung oder so oder um Selbstoptimierung meines Lebens. Nein, um das geht es nicht, dass Gott uns irgendwie da mehr oder weniger liebt. Umkehr ist, ein Leben in Umkehr zu führen, bedeutet, dem Heiligen Geist immer wieder die Erlaubnis zu geben, uns auch zu überführen. Es bedeutet, bereit zu sein, Dinge zu erkennen und zu benennen und dann die Route im Leben neu festzulegen, neue Wege zu gehen. Egal, ob das irgendwelche Gedanken betrifft oder Taten oder was auch immer. Stellen wir uns vor, wie groß könnte die Freiheit und die Vergebung sein in deinem und in meinem Leben, wenn wir immer wieder, wenn Umkehr so wie ein regelmäßiger Teil unseres Lebens wäre. Ein Geschenk, das wir auspacken, weil wir wissen, das führt ins Leben. Wenn du dein Leben in Gottes Hände legst, wenn du ihm was bekennst, wenn du seiner Wahrheit vertraust, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dann wird im Himmel was festgemacht, das hier auf Erden gesprochen wird. Und das wird nicht mehr aufgelöst. Gott steht dazu. Und dann kannst du die nächsten Schritte in die Freiheit gehen. Ich bete und dann sind wir eingeladen, Gott persönlich zu begegnen im Lobpreis. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns in die Freiheit zu führen und ins Leben zu führen. Und du kennst uns gut, du weißt, wie unser Leben aussieht und deshalb bitte ich dich einfach darum, dass du jedem von uns persönlich begegnest heute Morgen und dass du zu jedem von uns persönlich sprichst. Du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen. Danke, dass du gute Gedanken hast über unserem Leben und schenk uns diese Freiheit, diese innere Freiheit, dass wir uns dir immer wieder neu anvertrauen. Ich danke dir für alles, was du bis jetzt in unserem Leben getan hast und lass jetzt einfach deine Herrlichkeit auch mitten unter uns in dieser Zeit des Lobpreises groß werden. Amen.